herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60.
Gutes Leben Phase 3.
Wie bereitet man sich vor? Welche Pläne und Wünsche gibt es? Was macht glücklich?
Phase 3.
Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es um Karin Weber-Duwe. Jahrgang 48, 3 Kinder, 6 Enkel, ein lückenloses Berufsleben als Journalistin und Redakteurin mit einem fulminanten Abschluss desselben als Teilzeitredakteurin bei Gruner und Jahr. Leider viel zu früh verwitwet, vielseitig, insbesondere kulturell interessiert. Seien Sie alle herzlich willkommen in einer neuen Episode meines Podcastes zum guten Leben in der Phase 3. Am 15. September titelte das Hamburger Abendblatt: Teilzeitrentnerin Karin Weber-Duwe, 67, schuf als Teilzeitautorin das neue Heft Brigitte Wir. Du selbst wirst mit folgendem Satz zitiert: Wir ziehen den Hut vor Frauen ab 60. Herzlich willkommen in meinem Podcast und herzlichen Dank an dich, liebe Karin, dass ich heute hier sitzen darf und dich interviewen darf.
Gerne.
Das war ja jetzt dein ganz, ganz kurzer Einblick in dein berufliches Umgehen mit dem Thema Älterwerden. Aber wir wollen ja über dich reden. Wie bist du in deine eigene Phase 3 hineingegangen?
Also ich bin da nicht hineingegangen, sondern das passiert ja ganz automatisch. Ich habe auch keine Pläne, keine Ziele gehabt. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder. Ich hatte damals noch einen Mann. Und ich musste sozusagen ganz oft reagieren auf bestimmte Dinge und konnte gar nicht so aktiv mein Leben gestalten. Mein Mann wurde sehr krank zum Beispiel und ich wollte nicht, dass er in ein Pflegeheim kommt und habe dann versucht, wie kann ich das alles lösen. Natürlich hatten mein Mann und ich ursprünglich mal Pläne für die Zeit, in der wir beide in Pension bzw. in Rente sind. Ich habe so eine Traumstadt Lissabon, da war ich noch nie, das hatten wir gebucht und dann hatte er seinen ersten Schlaganfall. Und dann, es gibt ja diesen schönen Satz: Willst du Gott zum Lachen bringen, dann mache einen Plan. Also Pläne habe ich dann einfach nicht mehr gemacht.
Das kann ich nachvollziehen, das tut mir sehr leid, denn das ist ja gerade das Schöne am Leben, dass man auch gemeinsame Pläne umsetzen kann, wenn man mehr Zeit gemeinsam hat und das ist euch nicht vergönnt gewesen.
Das hat gegeben.
Ja, das heißt, du hast so lange gearbeitet, bis euch dieses Schicksal ereilt hat. Das war, wenn ich das aus den Vorgesprächen richtig verstanden habe, ja kurz vor Ausbruch der oder bei Ausbruch der Pandemie, also 2020. Und du hast dann ja immer noch als Freelancer oder wie man das heute so schön sagt, für Gruner und Jahr gearbeitet.
In meiner Rentenzeit habe ich immer noch gearbeitet. Ja. Ich wurde dann noch mal geholt und gefragt, ob ich noch dieses Brigitte Wir mitgestalten kann und ein Konzept machen kann. Das habe ich auch gerne gemacht. War auch 2-3 Mal die Woche immer ein paar Stunden da, habe aber gesagt, ich bin jetzt nicht mehr zuverlässig. Mhm. Ich war immer eine zuverlässige Kollegin. Ja. Und ich hatte durch meinen Mann dann einfach andere Prioritäten.
Also gab es gar nicht so, ich gehe heute in Rente, Handshake der Kollegen, Sekt auf dem Tisch. Das war ein Übergang, der sich ergeben hat.
Und ich habe ja auch immer sehr viele Freundinnen gehabt. Also mein Mann war auch jemand, der nicht sagte, oh, ich bin jetzt hier allein, bitte komm zu mir. Sondern der fand es wunderbar, wenn ich mich mit meinen Freundinnen regelmäßig getroffen habe. Ich habe zum Beispiel Dienstagsfreundinnen. Da gehen wir immer Kaffee trinken und reden immer alles durch. Die politische Lage, also die private Situation. Und das hat mein Mann auch immer sehr schön gefunden, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen war. Also der war auch in seiner Krankheit nachher, war er ein sehr lieber, angenehmer Mensch.
Das ist ja ein ganz wichtiger Rahmen, den man dann auch hat, so Freundinnen. Hast du die heute noch, die Dienstagfreundin?
Ja. Ja, also wir haben ein großes Freundinnen-Netzwerk und das ist auch das Allerwichtigste. Mhm. Wir helfen uns gegenseitig sehr, wir unterstützen uns. Alter hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Loslassen von, sagen wir mal, von Schönheit, vielleicht auch von Gesundheit, aber auch von Menschen. Und ich habe Freundinnen, da sterben jetzt manche Ehemänner oder es geht ihnen selber nicht gut und wir unterstützen uns sehr. Mhm. Also ich habe sozusagen keine Hobbys, sondern ich habe diese Freundin. Ich war jetzt ein langes Wochenende bei der ersten von uns, die langsam in die Demenz rutscht, damit der Mann mal nach Berlin konnte zu einem Fest. Hat mich übrigens sehr angestrengt. Ich wusste nicht, dass es so anstrengend ist, wenn man einen Menschen 2-3 Tage nicht außer Acht lassen darf. Ja. Mhm. Aber das ist wichtig, dass wir das haben und dass wir das tun und dass wir uns helfen.
Also das Thema Wir oder das Wort Wir kommt ja oft vor.
Ja.
Das war ja auch deine Kreation, als du die Brigitte, das also sozusagen gefragt wurde, können Sie so ein Heft machen für Menschen ab 60? Hast du dann auch gesagt, es soll Brigitte Wir heißen?
Ja, gegen Widerstände der Verlagsleitung damals. Aber ich habe gesagt, das ist das Wort für das Älterwerden.
Ja.
Gegen die Einsamkeit, gegen das Alleinsein. Das Wir ist das wichtigste Wort fürs Älterwerden. Glaube ich auch heute noch, nicht nur damals, als ich dieses Heft gegründet habe, sondern auch heute noch.
Ja, nachvollziehbar. Interessant ist ja, dass die Verlagsleitung, jetzt kommen wir doch wieder in dein Berufsleben zurück, aber es ist so relevant auch für das Leben, wenn man erstmal über 60 oder über 70 ist, dass die es nicht gesehen haben, wie wichtig das ist.
Nein, die wollten irgendeinen schicken Namen.
Genau. Und aus ihrer eigenen Perspektive und das du ja mit der Perspektive deines, im Grunde warst du ja schon im Rentenalter, dass du schon sagen konntest, nein, es ist das Wir. Und das hat auch angesprochen, das war ja sehr erfolgreich.
Ja, ich habe mich da durchgesetzt und es gab ja auch noch eine Unterzeile, da schüttelten sie auch, bei mir schüttelten oft die Verlagsleute den Kopf, aber sie haben mich machen lassen, weil sie das Gefühl hatten, die kann was. Also dieses Heft hatte eine Unterzeile, das Heft für die dritte Lebenshälfte.
Voilà.
Und da dachten die, da kriegen wir aber Leserpost und ob wir nicht rechnen, kriegten wir auch, ob wir nicht rechnen könnten und so. Aber viele haben es auch begriffen, was damit gemeint ist, dass man sich halt noch gar nicht so wie in der dritten Lebenshälfte fühlt, also in der dritten Lebensphase fühlt, sondern eigentlich, ich meine, wir haben so viel Glück gehabt. Ich bin nach dem Krieg geboren, ich bin relativ gesund all die Jahre gewesen, ich bin gut ernährt worden, es gab keinen Mangel, als ich kleines Kind war. Das sind natürlich alles Dinge, die dann im Alter wichtig werden, diese Gesundheit.
Genau. Ja, natürlich. Das hat dir sicherlich auch sehr viel geholfen mit dem, was du jetzt ja erlebt hast.
Generation Glückskind. Es ging eigentlich immer nur, meine Generation, es gab keine Stoppschilder, wenn man, wie gesagt, halbwegs gesund war, halbwegs intelligent war und seinem Leben, seinem Tag eine Struktur geben konnte, wusste man, man kommt irgendwie durch.
Es gab keine Ängste. Mir geht gerade so durch den Kopf.
Es gab keine Ängste.
Ja, ich bin ja Jahrgang 58 und wir sind ja so die Babyboomer und man mussten uns wirklich prügeln um Studienplätze, um Arbeitsplätze. Und da gab es so viele und das war schon wieder ganz anders, die Situation. Ach, interessant. So habe ich deine
gar nicht.
Generation noch nie betrachtet. Naja, nun bist du allerdings ja auch ein super engagierter und agiler Mensch, so wie du hier vor mir sitzt.
Ja, wobei meine Mutter sagt immer, oh, dir fliegt immer alles zu und du kannst das schon und so. Ich sag Mami,
das macht ja auch Mut.
Mami, aber ich muss auch für alles lernen. Ich muss ja auch für alles lernen.
Ja.
Aber wir hatten eine Kinderärztin damals, die sagt, du bist Löwe, du schaffst dein Leben. Und wenn man das immer hört, du schaffst dein Leben, du machst das.
Ja.
Das ist so wie positives Reinforcement, das schafft man es auch.
Ja. Du bist Psychologin von der Ausbildung
her. Von der Ausbildung her, ja.
Und was hat dich dazu gebracht, Psychologie zu studieren?
Das traue ich mich ja kaum zu sagen, aber ich fand damals Werbung interessant. Ich hatte mehrere Praktika in der Werbung gemacht.
Ja.
Hat auch sehr viel mit Statistik zu tun und das fand ich hochinteressant. Aber während meines Studiums hatte ich einen sehr, sehr guten, kurz vor meinem Diplom im Norddeutschen Rundfunk, einen guten Job, einen guten Semesterferienjob. Und da kam jemand mit einer Filmrolle und sagte, oh, wir haben hier eine Rolle aus Italien. Das muss irgendwie, da gab es zum ersten Mal Kranke, die aber nicht hospitalisiert waren, sondern die in den Straßen waren, also psychisch Kranke. Das war so ein Versuch. Und ob jemand das für den deutschen Markt irgendwie bearbeiten könnte, für den Norddeutschen Rundfunk. Und ich habe gleich den Finger gehoben und habe gesagt, ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, wie man einen Film einlegt. Damals gab es noch Schneidetische. Das war immer so ein bisschen meine Art. Ich dachte immer, Karin, bist du eigentlich eine Mogelpackung? was machst du hier eigentlich? Und dann habe ich aber der Cutterin, damals gab es noch Schneidetische, Cutterin über die Schulter, und ich habe noch meinen langen Scheit, mein Wörterbuch, wo ich aufgeschrieben habe, wie die Filmrollen eingelegt werden, die Spur. Das war damals ziemlich kompliziert. Und so, ja, aber so bin ich immer einen Schritt weiter gekommen, indem ich sagte, ich kann was, wo ich dann hinterher dachte, das kannst du doch gar nicht. Warum tust du das?
Aber es ging. Eigentlich ja ungewöhnlich für Frauen, denen man nachsagt, dass sie eher sozusagen etwas tiefer stapeln. Obwohl, das war ja nicht hochstapeln in dem Sinne.
Ich habe ja auch mal gedacht, ich bin eine Mogelpackung. Irgendwann wirst du mal erwischt. Irgendwann erwischt dich mal jemand.
Also du bist ein Vorbild für viele Frauen, alleine deswegen. Das muss man schon sagen. Kommen wir zurück in deine Phase 3, die ja irgendwie begonnen hat und nicht geplant worden ist. Du bist da immer weitergegangen und hineingekommen und natürlich dann auch durch deine Schicksale, die du erlebt hast mit der Krankheit deines Mannes und mit dem traurigen Tod und der Pandemie gleich obendrauf. Haben dir die Themen, die du für Brigitte Wir bearbeitet hast, redaktionell und mit denen du dich befasst hast, da in irgendeiner Weise geholfen? Hast du da schon Sachen gesehen, die dir vielleicht selber widerfahren können?
Sicherlich. Also das Wichtigste war, dass man möglichst nicht allein ist. War natürlich in der Pandemie nicht ganz einfach. Ja. Ich telefoniere ungern, weil ich beruflich immer so viel telefonieren musste. Also privat, wann treffen wir uns, wann sehen wir uns, dann und dann, gut ist. So, da habe ich einfach mal gelernt, lange zu telefonieren in der Zeit der Pandemie, um die Freundschaften, ich finde, Freundschaften muss man auch pflegen, die aufrechtzuerhalten, auch in dieser schweren Zeit. Also ich fühlte mich dann trotzdem nicht allein. Und das Zweite ist, dass ich natürlich von meinem Vorteil weiß, und das ist nicht zu unterschätzen, dass ich immer, also das zweite große Thema für Brigitte Wir waren ja auch der Beginn von Krankheiten. Ich dachte früher immer, du wirst älter, aber alles andere bleibt so, wie es ist. Das ist nicht so. Durch die schwierige Zeit mit meinem Mann hatte ich dann so ein Herzproblem und so weiter. Also der Umgang mit Krankheiten, da war ich dann schon doch sehr vorbereitet im Prinzip durch meine Arbeit. Ja. Denn Brigitte Wir hat sich auch sehr viel mit Gesundheitsthemen. Die spielen einfach eine große Rolle. Mhm. Früher hatte ich immer den Luxus, als ich noch voll berufstätig war, dass ich zweimal im Jahr zu Buchinger an den Bodensee gefahren bin. Da konnte man wunderbar fasten und tolle Wanderungen in den Mischwäldern machen und so. Das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich selber meine Spaziergänge und freue mich an der Natur. Ich freue mich überhaupt an so vielen Dingen. Für mich sind die drei großen B: Blumen, Bücher und Bilder. Es ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen, auch in dieser Zeit, als ich dann relativ alleine war.
Ist das Leidenschaft oder Hobby?
Wie Hobby würdest du nicht, es nennen? Sondern einfach Interesse, Leidenschaft schon. Ja. Also ohne Blumen könnte ich überhaupt nicht sein.
Ja.
Ohne Bücher schon mal gar nicht. Also ich glaube, mein meistes Geld neben dem Krankenkassenbeitrag ist für das Ausgeben von Büchern, also für das Kaufen. Herrlich. Ich kaufe auch immer noch sehr viel Bücher.
Ja.
Ich habe ja früher auch sehr viel Buchrezensionen gemacht, das mache ich nicht mehr. Aber ich kann stundenlang lesen und tausche mich mit Freundinnen und Freunden über Bücher aus.
Ja, magst du sagen, in welche Richtung du Bücher kaufst? Ist das, gehst du in den Laden und sagst, ich lasse mich inspirieren? Oder hast du Empfehlungen? Hast du bestimmte Vorlieben?
Am liebsten gehe ich in die Stadt zu Felix Huth. Da ist so ein großer Büchertisch. Wunderbar. Mit den Neuerscheinungen. Den lebe ich, da meandere ich so rum um diesen Tisch und nehme das und das und das. Auch Autoren, die ich zum Teil gar nicht kenne. Aber ich lese gerne gute Romane, und mit guten Romanen, da lernt man ja auch immer sehr viel anderes. Mhm. Wenn ein Roman in Griechenland zum Beispiel stattfindet, ich wusste nie, wie die Deutschen auch unter den Nazis in Griechenland gewütet haben. Und dann plötzlich erfährt man dann solche Dinge bei guten Romanen. Mhm. Und sowas lese ich sehr gerne.
Ja, diese Bücher und das Lesen bringt mich zu dem Thema Bildung. Ich frage ja immer gerne in meinem Fragebogen danach, wenn man in der Phase 3 ist und Zeit und Muße hat, gibt es noch Sachen, die man lernen möchte?
Also ich möchte gerne mehr von Wirtschaft verstehen und zwinge mich, ich habe die Süddeutsche abonniert, ich zwinge mich, diesen Wirtschaftsteil zu verstehen, weil ich denke, gerade wir Frauen haben da irgendwie Defizite, weil Geld liegt uns nicht so. Aber Ich möchte da mehr Zusammenhänge verstehen, denn die Wirtschaft, das ist ja eine Macht und die bestimmen ja ganz, ganz viel. Ja, da kann ich mit meinem Kulturinteresse, was ich eigentlich habe, viel ins Theater gehen und so weiter, viel lesen oder so, das schmiert dagegen leider ein bisschen ab. Ich muss auch das andere verstehen. Ja. Und davon verstehe ich zu wenig.
Das machst du aber so in
Anführungsstrichen Selbststudium. Ich mache es nicht an der, obwohl die Uni gegenüber ist. Ich mache es nicht im...
Genau. Wüsstest du, ob die Uni da was anbietet, ohne dass man jetzt gleich Wirtschaftswissenschaften
studieren muss? Das weiß ich nicht, aber ich kann mich ja überall... Der Philosophenturm ist hier in der Nähe und die anderen Gebäude auch. Also jetzt, wo ich die Uni eigentlich nicht mehr brauche, wohne ich 10 Minuten davon entfernt. Aber man wundert sich ja mit dem Alter, jetzt sind wir beim Thema Alter, man wird mit allem etwas langsamer. Also duschen und frühstücken und Zeitung lesen und so. Wenn ich heute so um 11 Uhr oder um 11.15 Uhr im Hörsaal sitzen müsste, ja, dann müsste ich mich schon ganz schön sputen inzwischen. Aber es ist nochmal eine Herausforderung.
Ja, das wäre eine Herausforderung. Genau. Ja, den Terminkalender anders nochmal gestalten.
Ja.
Aber
man kann es ja auch durch die Volkshochschule machen. Also klar. Die Volkshochschule bietet ja auch tolle Sachen an.
Es gibt ja auch Online-Dinge.
Genau.
Jetzt bin ich bei Online. Digitalisierung.
Fit.
Super. Ja, sie strahlt mich an. Fit.
Nein, es ist einfach so, ich habe ganz am Anfang, als es diese ganz kleinen Apple, diese Mäusekinos gab und so. Ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich...
Der erste Computer auf dem Tisch. Ich weiß, der war ganz klein.
Mark.
Genau.
So, ganz teuer. Mhm. Ich möchte eigentlich diejenige sein, auch in diesem Bereich, die den Kindern was beibringt. Ich möchte nicht, dass diese Umkehrbarkeit, dass die Kinder mir Dinge beibringen müssen, weil ich es nicht mehr verstehe, weil ich es nicht mehr kann, weil ich es nicht mehr will, weil ich es nicht mehr muss.
Und was bedeutet das denn?
Das bedeutet, dass ich mich da ganz schnell reingefuchst habe in diese ganze Technologie.
Ja.
Also sowohl was mein Computerwissen damals betraf, als auch dann später die Handys, als auch immer die Aktualisierungen, als auch, als ich noch in der Redaktion arbeitete, immer wenn man ein Programm gut konnte, gab es irgendwie die nächste Version. Mhm. Online-Banking, als auch, also ich mache das alles.
Ja, hat das geholfen in der Pandemie? Mit Sicherheit, ne?
Ja.
Also Zoom-Konferenzen mit der Familie und all diese Dinge.
Klar.
Ja.
Also inzwischen, glaube ich, können meine Enkelchen irgendwie dann doch schon wieder ein bisschen mehr als ich. Also zum Beispiel diese ganzen Spiel oder sowas mache ich ja gar nicht. Also Computerspiele oder so.
Ich auch nicht.
Und,
aber irgendwie sind junge Leute da zum Teil sehr begeistert.
Ja, und die sind vor allen Dingen angstfrei. Also ich hatte immer noch, ich dachte immer, wenn du jetzt den Knopf drückst und wenn dann dieses Feld erscheint, was machst du dann? Ja, nein? Oder so, oder stürzt dir dann alles ab? Und die machen ja, die sind ja sehr spielerisch damit.
Ja, intuitiv.
Intuitiv, und das finde ich toll, das bin ich nicht. Ja. Also bei mir läuft das alles in meinem Kopf.
Du willst das im Griff behalten auch, was da läuft.
Ja, ich will es kontrollieren.
Ne? Ja, du hast ja wirklich vor nicht ganz langer Zeit eine sehr, sehr schwere und traurige Phase erlebt, dadurch, dass du deinen Mann verloren hast. Und die Pandemie war, du konntest nicht mit den Freundinnen dich treffen, du konntest niemanden empfangen, deine Kinder durften dich ja wahrscheinlich auch nicht.
Nur immer
ständig
eine. Ja, und die sind ja auch.
Und die wohnen ja auch nicht hier.
Genau.
Und dein Freundinnenkreis hat das sicher, den hast du auch nicht heimlich hier reingeholt, wahrscheinlich. Das, wie hast du das geschafft?
Also, mein Mann war ein nicht ganz unbekannter Politiker und wir haben einen großen Freundeskreis und sehr schöne Kondolenzbriefe. Und ich habe dann mit einem anderen Freund zusammen, der auch Buchverleger ist, ein Buch über meinen Mann gemacht. Zum Teil mit diesen Briefen, aber zum Teil auch mit Gedichten, die mein Mann sehr gerne mochte, mit Ausschnitten aus seinem Leben, auch mit einem Lied, was er liebte. Mein Mann sang sehr gerne lateinamerikanische Lieder, der sprach sehr gut Spanisch. Und das haben wir richtig professionell gemacht und auch mit einem guten Einband, mit dem Hersteller und so weiter. Und das hat mich über die erste schwere Zeit, das war Trauerarbeit im wahrsten Sinne des Wortes.
Also Trauer und Arbeit.
Aber schön, eine schöne Arbeit.
Ja, und es ist ja auch was Tolles dabei
rausgekommen.
Das
hat mir sehr geholfen. Und dann haben die Trauergäste, die alle nicht kommen durften, die haben dann alle dieses Büchlein, das hatte 400 Auflage, habe ich jeweils einen Brief oder eine Widmung reingeschrieben, also für jeden, was sehr persönlich ist. Und das hat mich doch relativ lange auch beschäftigt, um es wirklich schön zu machen.
Mhm. Wie lange hat dich das beschäftigt?
Also es war bestimmt so das erste Dreivierteljahr dann nach dem März 20, wo das anfing.
Naja, und bist du danach dann in ein Loch gefallen?
Ich bin nie in ein Loch gefallen.
Das liegt an dir und wie du die Dinge siehst.
Das weiß ich nicht. Vielleicht bin ich so eine, ich habe so ein schönes Leben gehabt und oder habe es immer noch und ich zehre davon so und habe so viel Glück in meinem Leben. Mhm. Ich kann mich auch freuen da an diesen grünen Bäumen, die da draußen jetzt sind, diese Frühlingsbäume. Ja. Und das macht mich so glücklich. Also ich habe, glaube ich, so eine Natur, dass ich, und ich mache es mir auch schön. Also ich kaufe mir auch schöne Blumen, ich kaufe mir schöne Dinge. Also ich versuche es mir auch schön zu machen und bin dankbar, dass ich das kann, dass ich das auch finanziell kann.
Das ist mit Sicherheit.
Und diese Wohnung ist ja auch schön, die hat ein schönes Licht.
Naja, du hast es auch sehr, sehr schön und sehr individuell und persönlich eingerichtet hier. Und das hast du dann hervorgeholt. Wenn die schweren Gedanken kamen, dann hast du dich immer wieder aufgerichtet daran.
Unsere jüngste Tochter sagte immer, Mami, bei dir, wenn sie hier ist aus Berlin, Mami, bei dir ist das ja wie immer. Die hat immer das Gefühl, ich müsste nach dem Tod von Papi jetzt nun endlich mal hier alles neu machen und anders machen. Und ich sage, aber mein Schatz, ich mache es so, wenn ich jetzt eine Sache umstellen, muss ich im Grunde genommen die ganze Wohnung. Damit will ich mich gar nicht so viel befassen. Ich finde es schön so, ich finde es richtig so und bin zufrieden.
Ganz toll. Also es ist ja eine Fähigkeit, die du da hast, in so Momenten, wo einem die schweren Gedanken kommen, dann andere sozusagen hervorzuholen und
ich habe schon auch, ich bin schon auch traurig. Also es ist nicht so, dass
damit
Trauer,
nicht sagen. Nein,
Trauer,
das kommt
nicht gibt. Ja. Ne? Das, und ich habe auch manchmal, gerade wenn ich an das Klima denke, wenn ich an meine Enkelkinder denke, ich komme noch durch, unsere Töchter kommen auch noch durch. Aber wie ist das? Ich habe kein Auto mehr, ich fliege nicht mehr. Also ich versuche in meinem Bereich sozusagen den CO2-Fußabdruck niedrig zu halten. Aber da kann ich ja gar nicht als einzelner Mensch so viel machen, nur das bisschen, was ich machen kann. Aber da mache ich mir schon Sorgen und das treibt mich auch um.
Ja.
Also insofern, ich bin nicht so happy-go-lucky, dass ich jetzt so durch diese Lebensphase gehe, sondern ich denke auch schon viel an die übernächste Generation.
Ja,
weiter denken wir ja dann alle nicht. Wir denken an die Kinder und an die Enkelkinder. Also nicht wie die Indianer, die 7 Generationen.
Mhm. Nee, das tun wir nicht unbedingt. Also ich meinte gerade eher so die Trauer um den Verlust deines Mannes. Eine Frage ist natürlich auch, was macht einen heute in deinem Lebensabschnitt, was macht dich glücklich oder auch was bewegt dich und was macht dich traurig? Und darüber hast du gerade gesprochen.
Genau.
Also all das, was wir ja auch gar nicht beeinflussen können in dem Sinne. Unser Arm reicht bis und da können wir drin walten und schalten. Aber wie die Welt in 20, in 30, in 40 Jahren aussieht, kann keiner wirklich sagen.
Na gut, meine Großmutter hatte 2 Kriege, meine Eltern hatten 1 Krieg.
Ja.
Und wir waren bis jetzt.
Genau, die glückliche Generation.
Die glückliche Generation. Genau. Ja. Es ging eigentlich immer sozusagen bergauf, in meiner Generation.
Ja,
ja. Ja, und ich habe natürlich immer gearbeitet, gern gearbeitet. Ich habe, ich habe keine einzige Rentenlücke. Und dadurch habe ich auch ich habe eine gute Rente und kann gut leben. Und kann mir alles leisten, was ich mir leisten möchte. Manches möchte ich mir gar nicht leisten, aber was ich mir leisten möchte, kann ich. Und wie gut ist das denn alles?
Das ist perfekt. Machst du Sport?
Ja, eine Zeit lang war ich drüben in der Sportuni an den Geräten. Das brauche ich ja hier nur über die Straße zu gehen. Das habe ich dann aber, das hörte dann auch in der Pandemie, war das ja alles geschlossen.
Ja, leider.
Und eben habe ich ja gesagt, was ich mir leisten kann. Ich leiste mir einmal die Woche eine Personal Trainerin. Die kommt hierher, die guckt mich an, die macht mit mir Atemübungen. Seitdem ich meine Hüft- und meine Fuß-OP habe, bin ich so ein bisschen wackelig auch. Die macht mit mir Dehnübungen. Ich bin immer froh, wenn sie wieder weg ist, weil das ist richtig anstrengend. Das ist richtig anstrengend.
Das gestern, muss es, glaube ich, auch sein.
Gestern zum Beispiel kommt immer montags. Gestern waren wir draußen an der Alster, also auch laufen. Und dann läuft sie mit mir, da muss ich zum Beispiel auch rückwärts laufen. Da habe ich erst mal gemerkt, dass das gar nicht mehr so einfach ist, rückwärts zu laufen. Und ja, das mache ich. Also einen anderen Sport mache ich. Oh ja, und dann mache ich Aquagymnastik einmal die Woche. Ja, also. Das ist hier in der Schule, da ist ein Schwimmbad am Turm.
Ja.
Mit lauter fidelen älteren Damen und das ist immer, wir haben immer viel Spaß.
Das glaube ich. Ja. Gut, also du achtest auch darauf, dass dass du in Bewegung bleibst,
dass ich dein Bewegung Körper fit ist.
Ja. Genau. Mhm. Ich habe in anderen Podcasts interessante Gespräche geführt, auch darüber, was das bringt und wie gut das ist, dass man es tut. Und deshalb freue ich mich
gesagt,
sehr,
macht dass mir alles keinen Spaß. Ich würde lieber lesen.
Genau. Ja.
Viel lieber lesen. Was kann ich in der Zeit alles lesen?
Ja.
Aber ich weiß auch, dass es wichtig ist.
Ja, und wo du sagst, du bist froh, dass sie weg ist. Es ist notwendig, dass es anstrengend ist und dass man über auch Grenzen hinausgeht.
Ja, ja.
Weil man kann sogar was für sich tun, dass es die Muskeln wieder sich aufbauen und nicht nur abbauen. Dafür ist es aber richtig anstrengend.
Ja. Das ist so.
Genau. Planst du dein weiteres Älterwerden in irgendeiner Form? Du hast ja vorhin einen sehr schönen Spruch über das Planen genannt. Aber was denkst du darüber mal nach, wenn du schwieriger alleine wohnen kannst? Weil das tust du ja hier.
Ja.
Was passiert später?
Ja, das plane ich nicht, aber darüber denke ich natürlich nach. Nun ist habe ich das Glück dieser Wohnung, wo ich jederzeit einen Teil abtrennen kann. Also es gibt mehrere Bäder, sodass ich erstmal jemand hier im Haus haben könnte, der mich pflegt, wenn ich es dann brauche oder für mich kocht oder so.
Also du würdest eher denken, dass
ich
du versuchst, jemanden
gerne,
hierher zu bekommen.
Ich würde gerne hier bleiben, solange es irgendwie möglich ist. Leider durften wir damals wegen einer Nachbarin kein Fahrstuhl bis hier oben bauen. Mhm. Also wir hätten richtig hier bis in die Wohnung rein einen Fahrstuhl bauen können, auch schon für meinen Mann.
Ach, wie schade, ja.
Darum haben wir mit einem Nachbarn von uns diesen Lifter gebaut.
Ihr habt einen Treppenlift im Treppenhaus.
Im Treppenhaus und auch hier innerhalb der Wohnung.
Ja.
Also insofern kann ich mich, glaube ich, hier noch relativ lange bewegen und aufhalten. Hoffe ich jedenfalls.
Und bis dahin gehen deine Gedanken, weil man einfach...
Ja, ich habe natürlich auch überlegt, und wenn es dann wirklich mal so ist, dass du in ein Seniorenheim oder so müsstest, würde ich dann nach Berlin gehen zur gemeinsamen Tochter. Hat die dann Zeit für mich? Haben die Kinder dann Zeit für mich? Oder bin ich dann... Ich würde, solange meine Freundinnen noch leben und hier sind, würde ich, glaube ich, gerne in Hamburg bleiben. Überlege natürlich schon auch, ob ich mich auf irgendeine Liste in irgendeinem guten Seniorenheim, Platz 100 ist ja egal, schreiben lasse, damit man sowas hat. Das ist aber so der nächste Schritt.
Ja.
Und das werde ich auch machen, dass ich mich zumindest da anmelde. Man muss es ja nicht nehmen, selbst wenn ein Zimmer frei wird, muss man es ja nicht nehmen und bleibt
auf
der Liste.
Ja, klar.
Wir haben auch schon mit Freunden überlegt, ob wir, so wie mein Freund Henning Scharf in Bremen und seine Frau Luise, die haben ja so eine alte WG richtig gemacht, wo sie ein Haus gekauft haben, aber jeder hat seine eigene Wohnung, aber wenn jemand krank ist, helfen sie sich gegenseitig und haben auch eine Wohnung für eine gemeinsame Pflegerin.
Ja.
Da bin ich so ein bisschen aus meiner Studentenzeit so ein bisschen WG geschädigt. Also ich habe so viele Wohngemeinschaften gehabt und so. Das ist mir alles zu eng. Also ich, das...
Ja,
da bin ich durch.
Henning Scherf ist ja nach wie vor aktuell.
Immer noch?
Das war ja damals ein Oha, guckt ihr euch an, was er da macht.
Ganz, ganz enger Freund von uns. Ja. Und ich bin mal mit ihm durch den Bürgerpark gelaufen. Das ist das, was hier in Hamburg der Stadtpark ist. Das ist in Bremen der Bürgerpark.
Ja.
Hallo. Also der kennt echt, der kennt alle seine Bürger persönlich als der Bürgermeister.
Mhm.
Also es war schon auch lustig.
Aber das ist auch noch ein interessantes Stichwort, der kennt alle. Hast du mehr oder weniger Kontakt zu Menschen in dieser Lebensphase?
Also ich bin sehr, sehr offen für neue Freundschaften, für neue Bekanntschaften. Weniger auf keinen Fall. Also ich glaube mehr auch nicht, weil ich bin sozusagen sehr treu und man hat auch tatsächlich nur begrenzte Zeit. Und um Freundschaften zu pflegen...
Punkt.
Um also richtig Freundschaften zu pflegen und sich auch zu sehen, zumindest telefonieren, um sich immer sozusagen auf dem Stand zu halten. Ich habe heute gerade eine Freundin angerufen, heute früh, von der ich lange nichts gehört habe. Habe ich gesagt, Eva, ich will jetzt gar nicht lange mit dir telefonieren, aber ich will mit dir verabreden, wann wir lange telefonieren. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Also wenn ich meine Freundin nicht hätte, ich glaube, dann wäre ich ein sehr trauriger Mensch und dann würde mir das Leben auch viel weniger gut gefallen.
Ja.
Also Bücher sind wichtig, aber Menschen sind viel, viel wichtiger.
Und der gemeinsame Kontakt. Es muss auch ein guter Kontakt sein, so wie du es gerade beschrieben hast. Also diese Dienstagsrunde, die geht mir ja nicht aus dem Kopf.
Ja,
die finde ich absolut genial, weil es so eine Regelmäßigkeit hat. Mhm.
Und also ich habe zwei.
Alles nur Mädels?
Alles nur Mädels. Da sagen wir fünf. Ja, sobald ein Mann da, führt man andere Gespräche. Das ist einfach so.
Ja, okay.
Ich hatte früher immer so eine Saunarunde bei einer Freundin, die eine Sauna hatte. Und wenn dann der Mann in Hamburg war und dazu kam, dann waren sofort die Gespräche irgendwie anders. Nee. Also, wir haben immer gesagt, Mädels, 5 Minuten über Krankheiten, dann reden wir über Themen. Mit 5 Minuten kommen wir jetzt nicht mehr ganz aus, was die Krankheiten betrifft. Entweder die eigenen oder die von Männern, Ehemännern oder Freundinnen oder so. Aber dann reden wir über andere Themen. Und das ist wirklich sehr schön. Inzwischen schreibt eine Freundin immer, bitte alle Hörgeräte einstöpseln. Ja, man lacht, aber es haben inzwischen, also ich habe viele Freundinnen, die sind über 80. Ich bin komischerweise fast immer noch die Jüngste so in meinem Bereich.
Ja, man altert gemeinsam.
Ich dachte, hört das denn nicht irgendwann mal auf oder so?
Aber du kannst so herrlich entspannt über das Thema sprechen, auch dieses Älterwerden und Hörgeräte und Treppenlift und überhaupt. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Erlebnis, wenn man das Älterwerden so annehmen kann. Und wenn man nicht mehr guckt und sagt, sieht die jetzt jünger aus oder sieht die, mein Gott, ich habe ja jetzt Falten und oh Gott, kann ich hier noch mithalten?
Ich finde das sehr.
Werde ich noch beachtet? Und das gibt ja so eine Altersphase, finde ich, wo man denkt so, boah, jetzt sehen die alle so knackig aus, die jungen Frauen und ich nicht mehr.
Ich kann mich an diesen Kipppunkt genau erinnern. Also dieser Moment, wo man sich über schöne junge Frauen auch freuen kann und es gar nicht mehr mit sich in Verbindung bringt, sondern man freut sich einfach an der Töchtergeneration, aber inzwischen noch an die wesentlich Jüngeren, die heute so eine schöne Haut haben und gesunde Zähne haben und
tolle Haare
haben. Daran kann ich mich so freuen. Mhm. Und das erste Mal, dass ich merkte, dass ich jetzt wirklich älter bin, war drüben im Fitnessstudio von der Universität, als ich mir die Da sind ja eigentlich, die meisten sind Studenten und dann haben die immer so ein paar Zeiten, wo wir Älteren dazu dürfen, auch so ein paar Zeiten, wo ich dann so diese jungen Männer mir anguckte, diese schönen Nackenlinien, die die haben, aber nicht, es war nicht mehr erotisch, sondern ich habe sie mir einfach gerne angesehen.
Ja.
Und das war der Moment, wo ich sagte, ja, jetzt bist du älter und die sehen dich jetzt nur noch als jemanden, als ältere Frau und du bist jetzt nur noch der. Die wussten ja auch nicht, was ich mal gemacht habe und so. Und dennoch habe ich immer das große Glück gehabt, dass Menschen mich interessant fanden, auch die Jüngeren. Wenn die mit mir ins Gespräch kommen, dann wollten die dies wissen und jenes wissen und das wissen.
Ja, aber jetzt
und das,
ist es anders.
Und nee, das ist, wenn ich da hingehen würde, wäre das eigentlich immer noch so. Und das finde ich ganz schön, dass man auf so einer ganz, einfach auf so einer Interessen, was bewegt die, dass die auch wissen wollen, was bewegt mich. Da habe ich auch eigentlich sehr viel, vielleicht hat das auch was mit meinem Beruf zu tun.
Kann
dass
sein.
Ich
vielleicht ist auch
auf Menschen zugehe, sie frage und ich habe Freude an Menschen, ich mag Menschen.
Also das ist fast schon ein richtig gutes Schlusswort. Ich habe Freude an Menschen und ich mag Menschen. Immer am Schluss meiner Podcasts frage ich, was würdest du denn anderen Menschen empfehlen, die darüber nachdenken, dass sie in die Phase 3 gehen, dass es bevorsteht, dass sie ihr Berufsleben beenden? Was würdest du empfehlen?
Sich nicht zu vereinzeln, sondern mit anderen zusammen versuchen, etwas mit, entweder mit Freunden oder mit Kursen oder ob es ein Häkel oder ein Chor, mit Kreisen, also rausgehen aus den vier Wänden.
Ja,
dann und sich dann auch wieder zurückziehen, braucht man ja auch, um sich über sich nachzudenken, aber rausgehen.
Ich hoffe, dass diese Idee und diese Einstellung und diese Vorstellung davon, wie man es machen sollte, möglichst viele von unseren Hörerinnen und Hörern erreicht. Vielen, vielen Dank für dieses offene, herzliche und tolle Gespräch. Und ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und ganz viel Freude an den 3 Bs weiterhin.
Danke.
Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein durfte.
Gerne.
Tschüss.
Phase 3.
Das war ein neuer Podcast aus der Reihe Gutes Leben Phase 3. Das Leben ab 60. Freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge.
www.gutesleben-phase3.com.